Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Michel Ries.
Hier ist SWR 1 Leute und zu Gast ist Tanja Meyer. Sie hat eine 10 Jahre alte Tochter, die an Mukoviszidose erkrankt ist. Und Horst Mehl hat einen Sohn, der jetzt schon Anfang, Mitte 30 ist, ebenfalls erkrankt an Mukoviszidose. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie beide da sind.
Ja, guten Morgen.
Frau Meyer, wie ging's heute Morgen Ihrer Tochter Amelie?
Im Moment geht's ihr sehr gut. Ja, unser Morgen hat ganz normal gestartet. Die Amelie geht wie alle anderen Kinder auch in die Schule. Der Unterschied ist eben bei uns am Morgen, wir haben noch ein größeres Therapieprogramm. Die Amelie muss inhalieren und verschiedene Medikamente zu sich nehmen. Und das heißt, es ist natürlich ein bisschen ein anderer Alltag als von einem normalen Schulkind.
Sie muss viele Dinge im Laufe von 24 Stunden machen, die gesunden Kindern erspart bleiben. Wir werden uns noch ausführlich darüber unterhalten. Wenn sie dann in die Schule geht, wie viele Medikamente hat sie mit dabei im Schulranzen?
Also da hat sie nur ihre Medikamente, die sie zum Essen braucht. Das sind sogenannte Enzyme, damit sie eben das Fett besser aufnimmt.
Mukoviszidose, wir werden das natürlich ausführlich erklären, worum es bei dieser Krankheit geht, hat vor allem oder wirkt sich vor allem auf die Atemwege aus. Hat Amelie auch sowas wie ein Spray, das auch Asthmakranke kennen?
Also das hat sie als Notfallspray, wenn sie zum Beispiel mal anderswo übernachtet oder wenn wir wegfahren. Und ansonsten muss sie eben zweimal täglich mindestens inhalieren.
Horst Mehl, Sie haben das, was Frau Meyer gerade beschrieben hat, morgens das Kind erstmal fertig machen für die Schule mit den ganzen Therapien, die da anstehen, schon hinter sich. Ihr Sohn ist wesentlich älter und aus dem Haus. Wie geht's ihm momentan gesundheitlich?
Also unserem Jakob geht es sehr gut zurzeit, aber eben mit großem Therapieaufwand, das ist keine Frage. Täglich 2 bis 3 Stunden Therapie, aber damit kann er sich eine gute Lungenfunktion erhalten. Und dafür sind wir recht dankbar. Als er geboren wurde, hieß es 10, 12 Jahre, Herr Mehl, machen Sie fest aus dem Leben Ihres Kindes. Länger wird es nicht dauern. Heute nun ist er 34. Einfach dank dessen, dass diese Krankheit auch in die Öffentlichkeit oder öffentliches Interesse erweckt hat.
Jakob wohnt nicht mehr bei Ihnen zu Hause. Er hat inzwischen sein eigenes Zuhause. Ist er auch schon Vater geworden? Hat er eine eigene Familie?
Also er ist verheiratet seit nunmehr 3 Jahren, aber die Kinder sind im Moment in Planung. Aber es ist ein großer Aufwand, eben Kinder zu bekommen, weil eben die Zeugungsfähigkeit ist zwar gegeben, aber es muss eine künstliche Befruchtung bei der Mutter vorgenommen werden. Wobei dadurch, dass man weiß, dass die Mutter keine Erbträgerin ist, es Glück ist, dass mit Sicherheit ein gesundes Kind, also nicht ein Mukoviszidose erkranktes Kind zur Welt kommen wird. Aber das dauert halt, so wenn man so etwas plant, geht es nicht von heute auf morgen.
Wenn jemand so wie Ihr Sohn mit Mukoviszidose 34 wird, dann ist das erstmal unglaublich erfreulich. Aber die Sorgen hören mit dem Alter natürlich nicht auf. Im Gegenteil, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt im Augenblick so um die 40. Wie schwer ist das für Sie als Vater, sich damit abzufinden?
Also damit abfinden kann man sich wohl mit Sicherheit nie. Man wird immer daran denken und daran erinnert. Und jetzt auch gerade bei der Kinderplanung ist man mit involviert. Kann sich die neue Familie Kinder leisten mit dieser Lebenserwartung oder nicht? Aber aus dem Kopf geht es natürlich nie heraus.
Mukoviszidose. Wir haben alle diesen Namen von dieser Krankheit schon oft gehört. Aber immer wieder stellt sich dann auch die Frage, was ist das eigentlich genau? Herr Mehl.
Ja, eigentlich sagt es schon das Wort. Mukus, der Schleim, Viszidose, viskös, zäher, klebriger Schleim, belegt die inneren Organe, zum Beispiel in der Lunge. Zu wenig Salz ist durch diese Stoffwechselstörungen an der Oberfläche der Lunge. Wenn das Salz fehlt, fehlt das Wasser. Wenn das Wasser fehlt, ist aller Schleim zäh und klebrig, verbleibt, verhockt quasi in der Lunge, ist Nährboden für Keime aller Art und so unterhalten die Kinder schon sehr früh eine chronische Lungenentzündung.
Also wir halten fest, es ist eine Stoffwechselerkrankung, die vererbt ist. Das heißt, die hat man von Geburt an. Ein Chromosom funktioniert nicht richtig, mit der Folge, dass Wasser und, wie Sie gesagt haben, auch Salztransport zu den Zellen gestört ist und deshalb die Sekrete vieler Körperdrüsen zähflüssiger als normal sind. Und es ist, glaube ich, obwohl sie selten ist. Wie viele sind in Deutschland erkrankt an Mukoviszidose?
Ja, circa 8000 Betroffene haben wir in Deutschland, aber jeder 20. das muss man schon wissen, der weißen Bevölkerung, ist Erbträger. Und nur weil der Erbgang sehr kompliziert ist, wird nur in einem Viertel der Kinder in einer Ehe ein Kind mit dieser Krankheit geboren.
Also eine der häufigsten angeborenen Stoffwechselkrankheiten unter bzw. in der weißen Bevölkerung. Frau Meier, welche Organe sind vor allem betroffen? Wir haben schon gehört, die Lunge, aber auch andere Atemwege und vor allem auch der Verdauungstrakt.
Ja, die Bauchspeicheldrüse, genau. Und der Verdauungstrakt, also Magen, Darm. Ja, gibt's immer wieder Probleme. Die Kinder haben oft Bauchschmerzen und müssen eben dementsprechend auch Medikamente und Vitamine zu sich nehmen, damit der Körper die Nährstoffe erhält, die wir als, sage ich mal, normale Gesunde über unsere Nahrung aufnehmen.
Was funktioniert konkret genau bei der Verdauung nicht?
Also die Verdauungssäfte arbeiten auch zähflüssig und das heißt, also die Verdauung ist auch ein bisschen langsamer. Und die Fettaufnahme im Körper ist eben schwieriger und so müssen die Kinder eben diese Medikamente dazu nehmen, damit sie das Fett so aufnehmen, damit der Körper auch sich die Nährstoffe rausziehen kann.
Wenn die Lunge belegt ist, dann kennt das vielleicht der Gesunde von Erkältungen, wenn da mal richtig der Schleim drauf sitzt, der dann abgehustet werden muss. Ist das vergleichbar mit Mukoviszidose, dass das der permanente Zustand ist?
Ja, das ist in der Tat so. Also ich erinnere mich, als mein Sohn klein war und wir im Schwimmbad waren und er mal längere Zeit mit dem Kopf unter Wasser war, weil er gestürzt ist. Und als er hochkam, dann sagt er, weißt du, Papa, das ist so, wie wenn ich husten muss, wenn ich keine Luft kriege. Also das ist definitiv so. Die Kinder haben auch Angst, dass sie ersticken, aber die kann man ihnen nehmen heute, dass das nicht der Fall ist, aber das Gefühl ist auf jeden Fall da.
Wer an Mukoviszidose erkrankt ist, hat grundsätzlich dieselben Symptome, also Probleme mit den Atemwegen und den Verdauungsorganen. Darüber haben wir schon gesprochen heute Vormittag in SWR1 Leute mit Tanja Meier und Horst Mehl. Aber wie stark das Krankheitsbild ausgeprägt ist, wie unterschiedlich es sein kann, darüber haben wir noch nicht gesprochen, Frau Meier. Wie unterschiedlich kann es sein? Ihrer Tochter, haben Sie am Anfang angedeutet, geht es inzwischen, jetzt wo sie 10 ist, gut. Das war am Anfang mal anders. Was war da anders?
Also als Baby ging es ihr sehr schlecht. Sie wurde damals mit dem sogenannten Meconium mileus, also an dem Darmverschluss, geboren. Und war 3 Monate auf der Intensivstation im Krankenhaus. Der Darm musste dann künstlich angespült werden und überhaupt zur Darmtätigkeit angeregt werden. Und selbst als sie nach Hause gekommen ist, wir haben sie auch damals mit einer Magensonde nach Hause bekommen. Und die ersten Jahre waren dann schon geprägt von Infekten und ob das Kind genug isst und auch richtig gedeiht. Und also die ersten 3-4 Jahre waren schon problematisch, bis sie dann wirklich größer geworden ist und wir halt dann mit der Nahrung, mit richtiger Nahrung dann entsprechend auch die Kalorien zuführen konnten, die ein Mukoviszidose-Kranker braucht. Also viel mehr als jetzt ein normales Baby oder Kind.
Wie wichtig sind zum Beispiel so oberflächlich gesehen erstmal ganz banale Faktoren wie zum Beispiel das Wetter?
Ja, das Wetter ist schon entscheidend. Das kommt ganz deutlich zum Ausdruck, dass von einer Betroffenen ein Buch geschrieben wurde, im Sommer sterbe ich nicht so leicht, weil das Wetter einfach dann gut ist. Das heißt, Infektionen, Erkältungen sind weniger häufig und darum führt der Mukoviszidose-Verein schon seit vielen Jahren auch Klimakuren aus Spenden finanziert, auf den Kanarischen Inseln durch. Und damit kommen die Kinder leichter über den Winter. Und mit weniger Infekt bleibt natürlich Lunge erhalten. Das ist entscheidend.
Und eine gute, unbelastete, frische Luft ist wahrscheinlich auch unglaublich wichtig.
Natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir sind zum Beispiel aus diesem Grund, wir wohnten früher in der Innenstadt von Stuttgart, an den Rand von Stuttgart oder nach Winnenden gezogen, auf die Berge hoch in Berglen, um unserem Sohn die frische Luft bringen zu können oder zu bieten.
Also Autoabgase und Zigarettenqualm sind natürlich Gift.
Keine Frage.
Ja, auch für Gesunde, weiß Gott, das wissen wir ja. Tanja Meier, welche Rolle spielt die Ernährung?
Also die Ernährung spielt eine sehr wesentliche Rolle. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder gerne und auch viel essen und auch gerne Fett essen. Also das darf man jetzt nicht verwechseln mit süßem Essen, mit Zucker, sondern die Kinder sollen auf natürlichem Weg mit fettigerer Kost praktisch zu dem Gewicht kommen, wie Normalsterblicher praktisch haben sollte. Also die Amelie ist schon manchmal doppelt so viel wie ein normales Kind. Also sie darf fettig essen, sie darf auch salzig essen, einfach um ihrem Körper das zuzuführen, was sie so nicht über die normale Nahrung, also auf einfachem Wege zu sich nimmt.
Wir haben schon drüber gesprochen, dass Mukoviszidose kranke Enzyme brauchen, um verdauen zu können. Brauchen sie das ihr Leben lang oder besteht irgendwann mal die Hoffnung, dass der Körper diese Enzyme selbst bildet?
Nein, also diese Hoffnung ist leider nicht gegeben. Sie brauchen das ihr Leben lang. Mein Sohn zum Beispiel schluckt zwischen 20 und 30 dieser Enzymtabletten täglich zu jeder Mahlzeit, 4, 5 Tabletten. Weil die Tatsache ist die, dass die Bauchspeicheldrüse, die diese Enzyme produziert, langsam ihre Produktion oder sehr schnell schon in 3, 4, 5 Jahren einstellt.
Frau Meier, wir haben ganz zu Beginn der Sendung schon mal kurz angerissen und ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen. Wie sieht der Tagesablauf Ihrer 10 Jahre alten Tochter aus? Wie viel früher muss die zum Beispiel aufstehen als ein gesundes Kind?
Also im Durchschnitt stehen wir, je nachdem, wie und was inhaliert werden muss, eine Viertelstunde bis 20 Minuten früher auf. Dann wird inhaliert vorm Frühstück.
Was wird da eigentlich inhaliert?
Also im Moment inhalieren wir Pulmozyme, das sind bronchienerweiternde Medikamente. Und je nachdem eben, wie der Krankheitszustand ist, mit Kochsalz oder auch Antibiotika, je nachdem, wenn es ihr schlecht geht, dann ist natürlich das Inhalieraufkommen oder das Volumen mehr.
Wie lange dauert das Inhalieren jeweils?
Also je nachdem, welchen Inhalator man hat. Mittlerweile gibt es auch schon Geräte, die natürlich sehr schnell vernebeln, wo man auch in kurzer Zeit schneller inhalieren kann, die natürlich unseren Tagesablauf um einiges verschnellern, vormittags, morgens. Und je nachdem, also manche Leute inhalieren bis zu einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, je nachdem, was man alles an Medikamenten zu sich nimmt.
Und wie oft muss Ihre Tochter inhalieren?
Also im Moment inhaliert sie vormittag, morgens vor der Schule und abends vorm Zu-Bett-Gehen, aber in akuten Fällen bei Infekten auch durchaus tagsüber ein bis manchmal sogar zweimal, wenn es ihr wirklich schlecht geht.
Horst Mehl, jetzt ist das ja bei weitem noch nicht alles, denn zur Behandlung von Mukoviszidose gehört noch viel, viel mehr dazu. Es gibt zum Beispiel auch physiotherapeutische Übungen. Was zum Beispiel?
Also ganz entscheidend ist hier die autogene Drainage. Das ist eine Mischung aus autogenem Training und Yoga-Übungen im Prinzip. Da können die jungen Leute, also mein Sohn ist ja 34, er macht es täglich auch jeweils eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, neben dem zweimaligen Inhalieren von Antibiotikum, können ganz gezielt bestimmte Bereiche der Lunge belüften und damit den Schleim heraustransportieren und ihn abzuhusten. Dann natürlich über das hinaus noch der Sport hat eine entscheidende Rolle bei der Therapie. Das ist dann spielerisch Therapie machen, aber so läuft mein Sohn eigentlich fast täglich noch eine Stunde im Dauerlauf durch die Gegend, um durch die Erschütterung und die Kaliberschwankungen der Bronchien durch das heftige Atmen dann wiederum den Schleim herauszubringen aus der Lunge.
Wobei das natürlich schon verblüffend ist, bei einem Lungenvolumen beziehungsweise bei einer Lunge, die, ich weiß nicht, vielleicht ein Viertel einer gesunden überhaupt an Kapazität, an Leistungsvermögen hat, Ausdauersport zu betreiben. Wie funktioniert das? Der kommt dann schon beim Dauerlaufen schnell aus der Puste, oder?
Ja, nein, das ist ja gerade der Vorteil des Sportes, es gar nicht so weit zu kommen zu lassen, dass man nur noch 25 oder 30, gar 30 oder Prozent Lungenfunktion hat. Wir möchten die Lungenfunktion möglichst über 80% einer normalen erhalten. Und das geht natürlich nur mit wirklich Sport, Sport, Sport. Und wenn man auch zu spät anfängt, es lohnt sich immer, klein anfangen und steigern, aber das wird also in der Tat täglich besser. Wir haben Mukopatienten, ältere Mukoviszidose-Patienten, die sogar einen Marathon laufen können. Aber dazu braucht es natürlich erhebliches Training dann.
Wir haben schon in der ersten Stunde darüber gesprochen, dass Menschen mit dieser Krankheit mehrfach am Tag unter anderem inhalieren müssen. Sie brauchen Physiotherapie, müssen Medikamente nehmen. Das alles muss sein. Herr Mehl, was geht auf keinen Fall?
Auf keinen Fall geht Therapie weglassen. Therapie muss sein. Sie müssen ganz diszipliniert ihre Therapie durchhalten.
Und da ändert sich im Laufe der Jahre auch gar nichts dran?
Nichts, nur eventuell mit neuen Medikamenten, die wir erhoffen, die es aber bis heute nur ganz, ganz für ganz wenige Mutationen gibt.
Frau Meier, wenn man sich dieses dicht gedrängte Programm, das Sie in der ersten Stunde geschildert haben, was Ihre Tochter alles machen muss, mal vor Augen hält, dann fragt man sich, wie viel Disziplin ist dafür nötig?
Ja, also viel. Also ich finde, die Amelie muss schon ein disziplinierteres Leben führen als jetzt ihre Kinder im selben Alter. Und sie ist sich dessen aber auch bewusst. Das heißt, wenn sie sehr schlecht geht, merkt sie auch, dass sie mehr inhalieren muss. Oder wenn sie Bauchweh hat, dann fragen wir sie natürlich auch, ob sie auch richtig ihre Medikamente genommen hat.
Wie anstrengend ist das alles für ihr Kind?
Ja, verantwortungsvoll. Also anstrengend in dem Sinne ist es für sie nicht. Also sie merkt nur die Konsequenzen, wenn sie eben was falsch gemacht hat.
Und wie anstrengend ist es für Sie als Mutter? Oder anders gefragt, wie oft gibt es Diskussionen, vielleicht auch Streit?
Also in der Familie am Anfang, wo noch alles neu war, die Therapie noch frisch und man natürlich als frisch gebackene Eltern oft nicht weiß, mache ich alles richtig, da kam es natürlich öfter zu Streitigkeiten. Ich denke, das ist auch in jeder Familie so, wenn man mit einer Diagnose konfrontiert wird, versucht man natürlich auch gleich alles richtig zu machen. Und später im Alltag, denke ich, hat jeder so seine Aufgaben, auch in der Familie. Der eine kümmert sich mehr ums Essen und die Medikamente und der andere vielleicht mehr ums Inhalieren und die Physiotherapie.
Wie oft hören Sie von Ihrer Tochter die Frage, Mama, warum kann ich nicht so sein wie die anderen Kinder?
Oft, ja. Oder sie fragt dann schon manchmal, warum ich und warum andere nicht. Aber ich denke, sie lebt natürlich auch mit dieser Entscheidung und sie weiß um die Krankheit. Und die Frage kann sie sich dann eigentlich gar nicht mehr richtig stellen, weil ändern können wir ja nichts.
Wie gehen eigentlich die gesunden Kinder in der Schule, im Freundes- und im Bekanntenkreis mit der Krankheit ihrer Tochter um?
Also sehr, sehr gut. Ich habe auch viele befreundete Eltern, die sich auch darum kümmern, dass die Amelie eben genauso integriert ist im Freundeskreis wie andere Kinder, dass da keine Ausnahme gemacht wird. Und im Kindergarten oder auch in der Schule ist es dann oft so, wenn sie was zu essen bekommen hat, dann haben die Kinder sie schneller daran erinnert, Medikamente, die Kreon zu nehmen, als selber die vielleicht schon auspacken konnte.
Weiß Ihre Tochter denn, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so alt wird wie die anderen gesunden Kinder?
Nein, im Moment nicht. Also wir haben sie zwar schon aufgeklärt, aber ich glaube, für ein Kind ist es dann gut zu begreifbar zu machen.
Der Mukoviszidose-Verein feiert Herr Mehl dieses Jahr runden Geburtstag, ist 50 geworden. Wofür gibt's den Verein hauptsächlich?
Ja, ist Anlaufstelle für Betroffene. Und aber eben auch für Ärzte und Behandler insgesamt, Physiotherapeut, alles. Wir haben etwa 5.500 Mitglieder heute, sind in über 60 oder 70 Regionalgruppen in allen größeren Städten vertreten, wo sich Eltern und eben Betroffene Rat holen können und auch Unterstützung. Und unsere Geschäftsstelle in Bonn ist besetzt mit Mitarbeitern im sozialen Bereich, aus dem sozialen Bereich, die auch Beratung machen in Rechtsfragen. Alles, was das Recht anbelangt auf Unterstützung von Schwerstkranken. Ebenso aber auch Beratung in Öffentlichkeitsarbeit, aber nicht für Betroffenen, sondern wir machen selbst Öffentlichkeitsarbeit im großen Stil. Wir müssen ja Spenden werben. Wir generieren fast ein Drittel unseres Haushalts nur aus Spenden und sind dringend darauf angewiesen. Wir unterstützen die Forschung, wir unterstützen die Therapie. Das heißt, das Motto des Vereins heißt Forschen, Helfen, Heilen.
Morgen ist wieder so ein Tag, wo Sie gezielt Öffentlichkeitsarbeit machen. Es gibt den sogenannten Muko-Tag in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Tanja Meier, Sie sind da besonders involviert, sind Organisatorin. Es gibt da natürlich was zu essen, was zu trinken, Live-Musik, aber auch jede Menge Informationen für Menschen, die da hinkommen und sich einfach mal ein Bild machen wollen von dieser Krankheit.
Ja, genau. Also wir haben dieses Jahr den 29. Muko-Tag auf dem Schlossplatz. Und jedes Jahr versuchen wir dort natürlich die Stuttgarter Bevölkerung und die Passanten, die Menschen zu informieren über das Krankheitsbild und eben Spenden zu sammeln durch verschiedene Essensangebote und wir haben tolle Bands, die uns jedes Jahr umsonst unterstützen und viele, viele tatkräftige Helfer, die ehrenamtlich für diesen Tag für uns zuständig sind, damit wir für die Regionalgruppe Stuttgart eben Gelder sammeln, die dann Betroffenen im Großraum Stuttgart zugutekommen.
Jetzt haben Sie schon mehrfach die Spenden angesprochen. Wozu brauchen Sie das Geld?
Also durch die Spendengelder finanzieren wir zum Beispiel teilweise eine mobile Krankengymnastin, die dann zu Schwerstkranken fährt oder Personen, die eben nicht mehr zur Physiotherapie selber fahren können. Wir finanzieren mit eine halbe Arztstelle im Olgäle und eine CF-Nurse an der Schillerhöhe, der Anlaufstelle für erwachsene Mukoviszidose-Patienten auch in Stuttgart unter anderem. Und wir sammeln natürlich Gelder für die Forschung, denn da ist einfach auch immer noch zu wenig vorhanden. Also das muss weiterhin finanziell unterstützt werden, damit die Pharmaindustrie eben auch da versucht, neue Therapiemaßnahmen in die Wege zu leiten.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese normalen Therapiemaßnahmen, über die wir schon ausführlich gesprochen haben, von den Krankenkassen übernommen werden.
Ja, das kann man schon sagen. Also die normale Therapie schon. Aber wir müssen natürlich auch sorgen für neue Therapien, müssen wir Forschungsprojekte finanzieren, klinische Forschungsprojekte. Dazu brauchen wir ständig Geld. Es geht insbesondere, die Lunge freizuhalten von Pseudomonas-Keimen als Beispiel, was Lebenserwartung in Hinsicht der Lebenserwartung entscheidend ist.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal Muko statt ausführlich Mukoviszidose gesagt, aber das ist hoffentlich nicht oder überhaupt nicht despektierlich gemeint und kommt auch nicht so an. Ich glaube, die Erkrankten nennen sich selber Mukos, oder?
Ja, genau. Das ist halt kürzer als Mukoviszidose. Das können die meisten, wenn sie es das erste Mal gehört haben, auch nicht sofort aussprechen.
Horst Mehl, ja.
Und Frau Herzog, die Schirmherrin für den Verein gewesen ist, hatte dieses Wort eigentlich ständig benutzt und gerne benutzt und auch ist gut angekommen bei den jungen Leuten.
Vor vielen, vielen Jahren, Damals die Gattin des damaligen Bundespräsidenten. Wie alt war Ihr Sohn, als festgestellt wurde, dass er diese Krankheit hat?
Also unser Jakob war 4 Monate alt und es wurde nur durch einen Zufall festgestellt. Wir waren an einer Silvesterfeier und da war ein Arzt, der Erfahrung mit Mukoviszidose hatte und das Kind, jede Nacht wachte es auf und schrie vor Hunger und auch natürlich Blähungen und Darmschmerzen und so weiter. Und da mussten wir raus, hat er sich gewundert und nach dem Kind schauen und hat es angeschaut und hat meine Frau sofort mit dem Kind in die Klinik einbestellt und da wurde es dann diagnostiziert.
Was war damals Ihr allererster Gedanke?
Ja, man fällt zunächst mal in ein großes Loch. Warum hat es uns getroffen? Was haben wir so quasi? Weil man doch bei einer Erbkrankheit ist es ein Schlag wie in die Knie, wenn man vorher denkt, also wir sind alle gesund und prima, haben alles recht gemacht. Und dann kommt ein solches Kind auf die Welt. Aber dann wollten wir sofort eigentlich uns wehren, also kämpfen.
Frau Meier, Ihr erstes Kind ist ein Junge,
der
ist
Nein, das erste Kind ist die Amelie und okay, danach kam ein Junge.
Ich habe es vorhin schon mal verwechselt. Okay, also Problem. Amelie war zuerst da,
genau.
Sprich Mukoviszidose krank.
Ja, genau.
Wie viel Mut hat das erfordert, sich dann nochmal für ein zweites Kind zu entscheiden?
Also viel Mut. Es hat uns wirklich einige Jahre gebraucht, überhaupt die in Erwägung zu ziehen, ein zweites Kind zu bekommen, da die Wahrscheinlichkeit natürlich nochmal ein krankes Kind zu bekommen sehr hoch ist und man fragt sich natürlich dann als Eltern, will ich das, was ich mit meinem ersten Kind durchgemacht habe, nochmals durchmachen?
Ihr zweites Kind ist Gott sei Dank gesund.
Ist gesund, genau.
Kann man die Krankheit schon während der Schwangerschaft erkennen, zum Beispiel durch eine Fruchtwasseruntersuchung?
Ja, also das geht auf jeden Fall. Man kann heute Pränataldiagnostik machen. Aber diese ist immer verbunden mit der Beratung durch humangenetischen Arzt, der erfahren ist mit Mukoviszidose. Sodass also nicht zwangsläufig immer die Konsequenz ist, dass das Kind nicht geboren wird.
Also Diagnose schon während der Schwangerschaft, dann kann man natürlich hinterher, auch wenn das Kind auf der Welt ist, eine genetische Untersuchung durchführen und dann gibt es noch den sogenannten Schweißtest. Was bedeutet das konkret?
Also der Schweißtest ist eigentlich erst im Alter von 3-4 Monaten dann durchzuführen. Deswegen wird das Neugeborenen-Screening, das ab 1. Januar 2016 eingeführt wird, zur Pflicht wird, mit dem ersten Blutstropfen, der bei der U1 abgenommen wird, wird da untersucht.
Und das gilt dann künftig für alle in Deutschland geborenen
Kinder? Für alle.
Das heißt, es wird automatisch bei der U1 untersucht, ob Mukoviszidose als Krankheit vorhanden ist.
Genau so ist es. Und das ist natürlich eine große Hoffnung für uns oder ein großer Erfolg. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Denn je früher die Kinder einer guten Therapie zugeführt werden, desto besser ist die Lebenserwartung.
Haben Sie jetzt erklärt, wie der Schweißtest funktioniert und was da genau dahinter steckt?
Ja, das kann ich gerne erklären. Der Salzgehalt im Schweiß ist erhöht. Und man legt Elektroden an die Haut und misst einfach diesen Widerstand, elektrischen Widerstand, der ja durch das Salz abhängig vom Salz sich verändert und kann dann ganz genau festlegen, ab welcher Salzkonzentration eindeutig Mukoviszidose gegeben ist.
Also wenn der Salzgehalt erhöht ist, Frau Meier, dann hat Ihre Tochter auch an heißen Tagen, wie wir sie dieses Jahr oft hatten, eine weiße Nase, weil das Salz sich da richtig abbildet?
Also eine weiße Nase nicht, aber wenn sie schwitzt, dann sieht man schon manchmal so ein bisschen so Salzränder an den Stellen am Kopf oder so. Also man merkt es schon, dass sie eine andere Salzausscheidung haben als wir jetzt.
Und dann muss man natürlich auch darauf achten für die Kinder, dass sie genügend Salz zuführen, wenn also hoher Salzverlust ist. Das Kind, das salzig schmeckt, bleibt ihr nicht lang, heißt es in alten Hebammenbüchern.
In den 1980ern lag die Lebenserwartung bei dieser Krankheit, glaube ich, bei 7, 8, 9, 10 Jahren maximal. Heute geht das schon bis 40, bald sogar bis 45. Also das ist erstmal eine gigantische Verbesserung. Weshalb ist die Krankheit aber immer noch nicht heilbar?
Ja, es ist zwar der ursächliche Defekt, der genetische Defekt erkannt, aber es gibt bis heute nur für eine einzige seltene Mutation ein Medikament, das nun einfach den Stoffwechseldefekt kompensiert. Und wir hoffen natürlich sehr, dass die Entwicklung hier weitergeht und eines Tages für unsere Kinder ein Medikament zur Verfügung steht, dass sie morgens eine Tablette immer ganz einfach und abends eine Tablette nehmen und diese aufwendige Therapie nicht mehr machen müssen.
Wir haben ja schon über die stark verbesserten Therapien gesprochen. Es sind Lungentransplantationen möglich, die tägliche Therapie, Enzyme für die Verdauung. Wenn das doch alles für 40 Jahre gut ist, weshalb nicht für 80 oder für 90?
Das kann man so nicht sagen. Es kann natürlich auch für längere Zeit oder wir hoffen, dass es für längere Zeit gut ist, aber dann muss die Therapie eigentlich noch mehr intensiviert werden. Das heißt, wir müssten unsere Kinder in den Kliniken vielleicht monatlich sehen und sofort eingegriffen werden, wenn sich irgendwelche Störungen, Infekte in der Lunge oder sonst etwas ergeben. Aber das ist bis heute, bisher vom Gesundheitssystem eben einfach nicht bezahlbar.
Mukoviszidose-Kranke haben oft Infekte, müssen deshalb oft Antibiotika nehmen. Das wiederum wirkt sich natürlich außerordentlich negativ auf die Darmflora aus, die ja sowieso schon angegriffen ist. Sprich, da ist ein ganz schöner Teufelskreis da. Wie kann man den durchbrechen? Vielleicht mit Alternativen, mit homöopathischen Behandlungsmethoden?
Also man kann mit Sicherheit alternative Behandlungsmethoden anwenden, die sind Schaden sicher nicht, aber man darf auf keinen Fall die Schulmedizin, das heißt die antibiotische Behandlung, wenn es sie da vom Arzt angeordnet wird, verlassen. Das ist tödlich, ganz einfach und schlicht gesagt. Also man kann zum Beispiel das Immunsystem durch alternative Methoden stärken, um weniger Infekte zu bekommen. Man kann den Darm beeinflussen, um eine gute Darmflora zu haben. Sicherlich kein Fehler, aber nur zusätzlich, nicht alternativ zur Schulmedizin.
Tanja Meier, morgen um die Zeit sind Sie in Stuttgart auf dem Schlossplatz, schon ab 10 Uhr vormittags, glaube ich, den ganzen Tag über.
Genau, von 10 bis 18 Uhr.
Dann gibt es wieder den Muko-Tag, den Sie vor allem organisiert haben und organisieren werden. Wer soll da alles hinkommen?
Also alle am besten. Alle, die zuhören, alle, die natürlich auch mehr über die Krankheit erfahren möchten und alle, die uns natürlich unterstützen, denn alles fließt dem guten Zweck, dem guten Zweck zugute und wir und natürlich auch noch viele andere Helfer, die uns morgen alle umsonst unterstützen, freuen uns über zahlreiche Besucher.
Ja, dann hoffe ich, dass das viele gehört haben und morgen in Stuttgart auf dem Schlossplatz auch auftauchen. Herr Mehl, Sie wollen auch noch was loswerden?
Wir brauchen dringend auch weiterhin die Hilfe aller Menschen, die uns in den vergangenen 30 Jahren geholfen haben. Dann haben unsere Kinder Hoffnung auf Zukunft. Und dafür sind wir ganz herzlich dankbar, wenn Sie nicht nachlassen in Ihrer Hilfe.
Und ich danke Ihnen, dass Sie heute Vormittag 2 Stunden bei uns waren. Horst Mehl und Tanja Meyer waren das. Das war SWR 1 Leute mit Michel Ries.
Eins gehört.